Dann hallo und herzlich willkommen hier im kleinen Saal und im Stream. Ich darf als eingefleischter XMPP-Fan jetzt einen Matrix-Talk ankündigen und ich freue mich sehr. Ja, jetzt viel Spaß mit Magnesium.
Vielen Dank. Kommen meine Slides jetzt hier noch? Sehr gut, Dankeschön. Mein Name ist Magnesium und ich bin auf exma.de. Wer noch nicht weiß, was das heißt, wird es am Ende dieses Vortrags gelernt haben. Ja, willkommen zu meinem Beitrag zur Messenger-Diskussion. Wir hatten ja gestern dazu schon einen Vortrag und ich möchte da dran anschließen, aber erstmal ein paar einleitende Worte sagen. So, kennt ihr den hier? Das ist Elon Musk, wie er bei der Auftaktantrittsparty von Donald Trump erstmal einen Hitlergruß zeigt. Und ich finde, der Mensch ist das perfekte Beispiel dafür, dass dieser Plattformkapitalismus, den wir so aktuell erleben, eigentlich schlecht für die Gesellschaft ist und ist eine gute Argumentationshilfe dafür, dass wir ein paar Dinge anders machen müssen, weil er gezeigt hat, wie schnell was kaputt gehen kann, was viele Leute mögen und dann plötzlich ist es auf einmal nicht mehr da. Denn er hat nämlich zum Beispiel Twitter gekauft und dann kaputt gemacht. Und ziemlich viele Leute haben ziemlich laut geweint darüber. Und ich habe mir so gedacht, so, naja, told you so. Und naja, man erkennt aber daran, dass man sich eben nicht auf die unendliche Verfügbarkeit von irgendwelchen kommerziellen Plattformen verlassen kann. Und deswegen ist es, wie gesagt, so ein gutes Beispiel, den hier mal zu zeigen, um euch irgendwie so ein bisschen das begreiflich zu machen, warum so eine Plattform, die einem nicht selbst gehört, schlecht ist. So, wir wollen jetzt aber heute nicht über Social Media reden, sondern über Messenger. Und siehe da, Elon Musk hat mit so einem anderen Tech-Bro-Milliardär namens Pavel Durov, der diesen Messenger Telegram betreibt, auch einen Deal gemacht und mal eben so sich überlegt, dass die ganzen Chat-Nachrichten, die in dem Telegram-Chat halt so gepostet werden, dass er damit seine KI anlernen möchte. Und also ich benutze Telegram nicht, aber ich fände das jetzt auch irgendwie für anderen irgendwie schon als, würde ich Ihnen raten, da mal drüber sich Gedanken zu machen, wie Sie es eigentlich finden, wenn irgendwie so ein Nazi-Wichser seine KI mit den Textbeiträgen von aus einem Messenger, die man so benutzt, anlernt. Weil theoretisch könnte man ja, also ich meine, es sind ja so ganz viele aktivistische, progressive Gruppen, die nach wie vor trotzdem auf Telegram irgendwie unterwegs sind und dort ihre Chatgruppen haben und so weiter. Und wenn man jetzt sich auch noch irgendwie anguckt, dass diese Grok-AI nicht nur einfach so ein Textgenerator ist, der aus allen Texten, die er so gelesen hat, so den Durchschnitt bildet, wie es ja normalerweise passiert, sondern dass dort auch explizit darauf eingewirkt wird, dass bestimmte Themen in einer bestimmten Geschmacksrichtung zu erscheinen haben. Und da kann man sich vielleicht sogar überlegen, dass wenn man jetzt irgendwie so eine linke Gruppe ist und dann da so sich argumentativ austauscht, dass diese KI, die das dann liest und lernt, genau diese Argumente nimmt und sie dann umkehrt und dann in dem Output von dieser AI landet. Und wenn man das nicht möchte, was ich euch ans Herz legen wollte, dann sollte man eigentlich eher diese Plattform nicht benutzen. Und deswegen möchte ich appellieren an so Gruppen und Initiativen, macht, dass ihr da wegkommt und sucht euch was anderes. Dazu kommt man dann gleich. So, kennt ihr den hier? Das ist auch so ein Tech-Bro, Mark Zuckerberg, der Meta-Chef. Und der ist auch bei der Antrittsparty von Donald Trump hier fotografiert worden. Ich finde, der sieht ein bisschen so aus, als ob er sich überlegt, was er da eigentlich macht. Aber andererseits hat man jetzt ja auch im Nachgang dessen auch schon öfter mal sehr wohl gemerkt, dass er sich an Donald Trump ziemlich ranwanzt und so dem seine Vorstellungen von Meinungsfreiheit im Internet eher unterstützt und so diese ganzen Moderationssachen zurückgefahren hat und viele andere Sachen gemacht hat, die eben auch zwar eher so aus dem Social-Media-Bereich kommen, Aber woran man auch wieder sieht, dass man eben sich nicht darauf verlassen kann, dass so ein Betreiber von einer Plattform irgendwie langfristig vertrauenswürdig ist. Und außerdem hat auch er seine Messenger plötzlich für KI-Assistenten geöffnet und das ist gerade bei seiner Plattform WhatsApp, die er da betreibt, besonders markant, weil ja WhatsApp auch von sich behauptet, dass sie auch Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats haben. Und wenn jetzt aber so ein Ende-zu-Ende verschlüsselter Chat trotzdem von der KI benutzt wird zum Lernen, dann frage ich mich, wo ist denn da die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich, wenn jetzt nicht nur ich und meine Chatpartnerin das lesen können, sondern auch so eine KI das lernt. Also wahrscheinlich ist es dann irgendwie, dass es auf dem Gerät passiert und so weiter und so fort, aber es ist halt trotzdem nach wie vor so, dass da irgendwo irgendeine mir nicht gehörende KI-Instanz meine Nachrichten liest und daraus lernt. Und naja, wenn man jetzt sagt, okay, ich benutze verschlüsselte Chats, damit die Polizei mich nicht irgendwie abhören kann, da frage ich mich, ist das jetzt vielleicht dann sogar so, dass die Polizei dann gar nicht mehr mich abhören oder mitlesen muss oder und so weiter, sondern die fragt einfach die KI von Mark Zuckerberg, was hat denn der Typ neulich eigentlich da geschrieben? Und die KI antwortet ihm dann vielleicht. Also das ist nur rein hypothetisch, aber das ist halt so eine Vorstellung, was da alles so passieren kann. Und wiederum ein Beispiel dafür, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass irgendjemand anders mir eine Infrastruktur bereitstellt und die dann auch das macht, was ich von der erwarte. Möchte ich kurz einschieben, dass Leute bei diesem Themenbereich immer ankommen und sagen, naja, ist mir eigentlich egal, ob meine irgendeine KI das liest, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich sage euch, das stimmt nicht. Das ist nicht nur falsch, es ist auch logisch falsch und es ist auch naiv, privilegiert, unsolidarisch, übergriffig, geschichtsvergessen, demokratiefeindlich und viele weitere andere Sachen. Ich möchte jetzt darauf nicht weiter eingehen. Vielen Dank. Es gibt auf der Webseite digitalcourage.de/nichts-zu-verbergen diese Argumente und Talking Points nochmal gut erklärt und auch zum Runterladen als PDF und man kann auch ein Buch kaufen und die Autorin Lena Simon hat da auch ein richtig dickes, großes Buch geschrieben, wo das alles nochmal lang und ausgiebig erläutert. Schade, dass sie am Freitag hier nicht da war, sie sollte eigentlich auch hier einen Vortrag halten, aber ich empfehle euch das mal anzusehen und euch da argumentativ weiterzubilden. Kennt ihr die? Das ist Meredith Whittaker, das ist die Präsidentin der Signal Foundation. Und sie betreibt auch eine Chat-Plattform, nämlich Signal. Und im Gegensatz zu dem, was ich vorher so vorgestellt habe, sagt man ja von Signal immer, ja, das ist halt eine Open-Source-Software, das ist kein kommerzieller Anbieter, sondern auch eine Stiftung. Und ist sehr einfach zu benutzen und die da wollen jetzt nicht meine Daten haben. Ja, das stimmt. Es kann sein, wir haben auch gestern schon bei dem Vortrag, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, über WhatsApp versus Signal geredet und da hieß es, ja, Signal sollte man jetzt eigentlich lieber benutzen. Und ich sage, naja, eigentlich stimmt das aber auch nicht, denn Signal ist nach wie vor auch ein zentraler Dienstanbieter. Und dieser zentrale Dienstanbieter ist auf keinen Fall davor gefeit, von irgendwelchen Tech-Bro-Milliardären auch irgendwann mal vielleicht kaputt gemacht zu werden. Und Signal ist ja auch gerade so daran vorbeigeschrammt, möchte ich sagen, weil früher war ja nicht Meredith Whittaker die Präsidentin, sondern ein Herr namens Moxie Morlinspike und der hat auf einem Chaos Communication Kongress auch mal einen Vortrag gehalten, der mit Absicht auch nicht aufgenommen und gestreamt wurde. Ich mutmaße mal, dass er sich schon einigermaßen sicher war, dass er da sehr viel Kritik für einstecken muss und irgendwann ist er dann auch irgendwie so ein bisschen so hart an der Verschwörungs-Krypto-Bro-Geschichte so ein bisschen vorbeigeschrammt und da hat es die Signal Foundation gerade noch so mal geschafft, dass sie den ausgetauscht haben und jetzt sie daran gesetzt haben, aber es bleibt trotzdem immer noch ein Dienst, auf dessen Existenz man sich verlassen muss. Und naja, letztes Jahr hat Meredith Whittaker im Kontext der Chatkontrolle eine Ansage gemacht. Und zwar hat sie gesagt, naja, wenn die Chatkontrolle in Europa kommt, dann wird Signal gehen. Weil Signal nicht die Datenschutzversprechen, die sie allen Usern die ganze Zeit machen, aufweichen will, nur weil die EU da jetzt irgendwie irgendwelche Regularien einführen will. Und das ist zwar eigentlich legitim und total nett und gut gemeint von ihr, dass sie das halt so macht, aber für mich, als jemand, der diese Infrastruktur zum Chatten benutzen will, ist das sehr schlecht, weil wenn sie sagt, na gut, dann sind wir halt weg, dann ist meine Chat-Infrastruktur weg. Und ich meine, ich kann jetzt ja persönlich jetzt nichts dafür, dass die EU hier irgendwelche Gesetze einführt. Aber meine Chat-Infrastruktur ist weg und für mich ist das eine kritische Infrastruktur. Und deswegen finde ich nicht, dass man jetzt da irgendwie sagen könnte, naja gut, ich benutze halt Signal und verlasse mich darauf, dass das da ist. Weil es ist es halt offenbar nicht so einfach. Ne? Und wenn sie die Ansage macht, dann glaube ich ihr das, dass sie das auch tun wird. Vor allem, also das zeigt halt eben, dass auch Signal nicht im geringsten eine verlässliche Infrastruktur ist. Fassen wir das mal zusammen. Wir sollten nicht einfach irgendwelche Dienste da draußen benutzen und darauf vertrauen müssen, dass die halt auch morgen noch da sein werden. Was wir nicht wollen, ist eine Abhängigkeit von Plattformen und Diensten und sogenannte Schnüffel-Apps. Der Begriff ist ein bisschen eingestaubt, aber irgendwie passt er jetzt gerade mal hier wieder mit diesen ganzen KI-Schnüffeleien. Was wir stattdessen wollen, sind eben verteilte Systeme mit offenen Protokollen und freie Software. Und da ist eben Matrix ein Beispiel, auf das ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen möchte. Der Fairness halber habe ich hier unten unter dem Strich noch ein paar andere Logos gemacht. Da ist auch das XMPP-Logo. Darauf werde ich nicht weiter eingehen. Wir können gerne im Nachgang noch mal darüber reden, was da jetzt Vor- und Nachteile sind. Aber ich möchte jetzt zunächst erstmal auf Signal, auf Matrix genauer eingehen. Und noch mal als Erinnerung für Leute, die das schon benutzen. Das soll für Leute, die das neu sich da neu reinfuchsen wollen, eine kleine Hilfestellung sein, um den Einstieg ein bisschen leichter zu machen. So, denn was ist denn jetzt eigentlich hier der Punkt? Der Punkt ist, dass wir Dezentralisierung brauchen. Und was ist Dezentralisierung? Das erkläre ich jetzt gerade mal hier. Wir sehen hier die zentralisierte Variante mit einer traditionellen Messaging-App wie WhatsApp, Signal und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier einen so einen großen Punkt, das ist diese App oder dieser Anbieter. Und dann haben wir hier die Clients, das sind eure Telefone, Computer und so weiter, die verbinden sich alle dahin. Und wenn dieser Punkt mal weg ist, dann stehen die alle einzeln da und können gar nichts mehr machen. Im Vergleich dazu haben wir hier ein dezentralisiertes System, wo wir nicht nur einen Server, sondern mehrere haben, in diesem Bild drei. Das können aber unendlich viele mehr werden und die Verbindungen zwischen den einzelnen Servern können dann auch jeweils individuell hergestellt werden. Und die Clients verbinden sich dann jeweils zu dem Server und über den Server verbinden sie sich zu anderen Servern und können dann zu anderen Clients verbunden werden und so bildet sich ein Netzwerk, bei dem es zwar ärgerlich, aber nicht schlimm ist, wenn einer von diesen Nodes plötzlich mal weg ist. Weil dann ist zwar der weg und die ärgern sich, die anderen hier aber alle nicht. Und es ist nicht wie bei einem traditionellen, zentralisierten Netzwerk, wo, wenn da der eine Punkt in der Mitte weg ist, dann ärgern sich alle und zwar sehr doll. Das ist noch ein bisschen komplizierter, also man kann es noch komplizierter machen, aber das soll jetzt erstmal reichen so. Als nächstes haben wir Adressen. So, traditionell ist es ja so, dass so diese ganzen Messaging-Dienste immer die Telefonnummer als Authentifizierungsmethode benutzen. Ne, weil es ist einfach, jeder hat eine und das Problem ist, ich habe gerade formuliert, jeder hat eine. Die Wahrheit ist, die meisten haben halt auch genau nur eine. Das heißt, man kann genau einen Signal-Account haben, es sei denn, man leistet sich mehrere Mobilfunkverträge und hat mehrere Telefonnummern und so weiter und so fort. Es ist auf gar keinen Fall trivial, ein Signal-Account zu machen, was anonym ist, weil man sich nur sehr schwierig anonym eine Telefonnummer besorgen kann. Ich weiß, dass man inzwischen irgendwie sich da irgendwelche Aliase geben kann, aber zur Registrierung eines Nutzer-Accounts braucht man auf jeden Fall erstmal eine Telefonnummer. Und das ist schlecht, wie ich gerade gesagt habe, weil es halt schwierig ist, sich mehrere zu besorgen, sollte man aus Gründen mehrere Accounts haben wollen oder einfach nur so anonym sein wollen. Im Vergleich dazu ist es in der Matrix eben so, dass es da eine Matrix-ID gibt und die stellt sich zusammen aus dem Nutzernamenteil, das bin ich jetzt hier, Magnesium, und ich bin auf exma.de, das ist dieser Server, dieser dicke, runde Kreis in der Mitte, das ist eben der Serveranteil. Sieht ein bisschen schwierig aus mit diesem Doppelpunkt in der Mitte. Dieses Ad-Zeichen am Anfang, das kommt schon auch eher so aus dieser Social-Media-Geschichte, wie sie damals mit Twitter angefangen hat, irgendwann hat Facebook das gemacht, irgendwann haben alle Dienste das gemacht und der Begriff Ad-Menschen ist halt irgendwie so in die Gesellschaft geschwappt und ich nehme an, dass das auch der Grund war, warum die im Design sich irgendwann für das Ad entschieden haben und diesen Doppelpunkt da in der Mitte reinzubringen, War halt wahrscheinlich auch, weil es noch frei war. Da kann ich jetzt nicht im Detail zu sagen, warum sie sich da genau das so gedacht haben. Ist ein bisschen schwierig auszusprechen, wenn man das mit einem Doppelpunkt sagt. Deswegen sage ich immer auf exma.de oder auf Englisch on exma.de. Würde ich euch empfehlen, auch so zu machen. So, dann gibt es eben auch noch Räume. Ne, so ein Chatraum, man kann ja nicht nur 1:1 Gespräche führen. Und die haben im Gegensatz zu den meisten anderen Diensten auch so richtige Adressen, die man auch aussprechen kann. Zum Beispiel gibt es hier für die Datenspuren einen Raum, der heißt Datenspuren auf c3d2.de. Und das ist sehr schön. Diese Raute da vorne, die kommt, glaube ich, so ein bisschen aus dem IRC-Zeitalter. Da waren ja die Räume auch immer mit einer Raute davor. Und deswegen wurde das offenbar auch so designt. So, naja, dann kommen wir als nächstes dazu, dass man das ja irgendwie installieren muss. Und da gibt es ganz viele verschiedene Client-Anwendungen, die man sich installieren kann. Ich will auf gar keinen Fall irgendwie einzeln irgendwie auf die weiter eingehen. Ich will nur sagen, es gibt nicht nur genau eine App, die man braucht, und wenn die irgendwie kaputt oder kacke ist oder so, dann fliegt alles auseinander, sondern man kann mehrere sogar benutzen. Ich habe noch eine Sache vergessen, die ich euch noch fragen wollte. Fällt euch irgendwie auf, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Erinnert euch das an was mit diesem Nutzernamen und dem Server? Ich finde, das ist so ein bisschen so wie E-Mail, nicht wahr? Da hat man auch so den Namen und dann hat man bei der E-Mail-Adresse ist das Ad in der Mitte und dann da hinten den Server. Und genauso ist es hier nämlich auch. Und genauso hält sich das auch mit den Clients. Man kann ja mit einer E-Mail-Adresse mehrere E-Mail-Programme benutzen und dann auf die gleichen E-Mails zugreifen, die auf dem Mail-Server sind. Zum Beispiel eine auf dem Computer, eine auf dem Laptop, eine auf dem Telefon, eine im Auto oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es auf gar keinen Fall so, dass man sich hier für eine Sache entscheiden muss, sondern man kann mehrere benutzen. Ich möchte im Detail jetzt darauf hinweisen, dass die auch alle unterschiedliche Qualitäten haben, weil die unterschiedlich gut gepflegt sind. Manche besser, manche schlechter. Zum Einstieg empfehle ich Element Web oder Desktop. Und zwar deswegen, weil dort das Feature-Set so groß ist, dass man alles, was man irgendwie machen muss, auch machen kann. Später, wenn man alles eingerichtet hat, dann kann man auch irgendeinen anderen Messenger benutzen. Manche sind ein bisschen leichtgewichtiger, manche sind halt irgendwie auch Spezialsachen, wie zum Beispiel hier Matrix Commander ist so ein Kommandozeilentool, was man in Skripte einbauen kann. Gibt es auch in Rust. Und viele andere auch, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Genau, so. Als nächstes muss man sich Gedanken darüber machen, auf welchem Server möchte man denn sein. Und das erkläre ich jetzt hier so explizit, weil die meisten Leute, die ich kenne, denen ich irgendwie Matrix irgendwie angequatscht habe, die haben dann einfach die App installiert und 5-mal OK gedrückt und dann hatten sie einen User-Account auf matrix.org. Das ist so quasi so der Standard-Server, der von der Matrix Foundation selbst betrieben wird und der mit Abstand die größte Nutzerzahl hat. Was daran liegt, dass die allermeisten das so machen, dass sie immer okay, okay, okay drücken und dann irgendwann haben sie halt einfach ihr Account. Das ist aber eigentlich nicht das, was wir wollen, denn wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an diese Grafik mit dem zentralisierten Dienst und dem dezentralen Dienst, dann ist es ja schlecht, wenn alle nur auf einem Server sind, weil dann haben wir ja eigentlich quasi auch ein zentrales System. Ne? Und wenn matrix.org weg ist, dann haben eine ganze Menge Leute plötzlich auch keinen Server mehr. Und nur die, die halt schon auf anderen Servern sind, haben dann Glück gehabt. Und deswegen würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr euch überlegt, ich möchte jetzt einen Matrix-Account erzeugen, wo mache ich das denn? Das ist nicht nur aus technischen Gründen eine wichtige Überlegung, sondern auch eine, die ihr euch sowieso immer stellen solltet, weil ich habe ja vorhin am Anfang erklärt, dass man sich einfach nicht einfach darauf verlassen können sollte, dass jemand anders einem die Infrastruktur bereitstellt und das auch immer so sein wird. Das heißt, man muss sich schon gut überlegen, wem vertraue ich denn jetzt darauf? Wem vertraue ich darauf, dass die Daten gut behandelt werden und nicht irgendwelche KIs damit trainiert werden und dass das auch morgen und vielleicht sogar übermorgen auch noch da ist und ich darauf mich verlassen kann, dass ich das mit meiner Oma chatten benutzen kann. Und deswegen habe ich jetzt hier mal so ein paar aufgelistet, wo ich sage, ja, okay, die kann man schon mal benutzen. Und ich lese es jetzt nicht im Detail vor. Unten auf exma.de/matrix pflege ich immer so eine Liste, da sind die auch her, habe ich da herkopiert. Aktualisiere ich immer mal, wenn sich was ändert. Und hier möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Mozilla auch einen Matrix-Server betreibt, einen ziemlich großen. Und sollte man irgendwann mal in die Gelegenheit gekommen sein, sich so einen Firefox-Account geklickt zu haben, dann hat man auch automatisch schon einen Matrix-Account und das kann man auch benutzen, funktioniert. Ist sehr stabil und kann man zumindest erstmal zum Ausprobieren nehmen und wenn man dann daran gefunden hat, kann man sich auch nochmal woanders einen Server besorgen. Denn man kann ja mehrere Accounts haben. Ansonsten joinmatrix.org ist halt so der Standardweg, wo man sich Server aussuchen kann, wo auch die Uptime und sowas dasteht und man sich da irgendwie das als Entscheidungshilfe irgendwie benutzen kann. So, apropos Exma. Sollte man zufällig an einer Hochschule oder Universität studieren, dann hat man höchstwahrscheinlich auch einen Account schon, weil all diese Universitäten, die ihr da auf der Karte seht, betreiben einen Matrix-Server. Und die föderieren auch miteinander. Das heißt, man kann, wenn man an der TU Dresden zum Beispiel installiert ist, dann geht man auf matrix.tudresden.de und dann hat man da einen Matrix-Account. Das kann man einfach benutzen. Das ist tipptopp und da muss man der TU Dresden mal ein großes Lob aussprechen, weil die eine der ersten waren, die das ausgerollt haben und unter anderem auch eine sehr ausführliche Dokumentation geschrieben haben und die auch nach wie vor pflegen und viele andere, nicht nur Universitäten, sondern allgemein Services, die einen Matrix-Server betreiben, die beziehen sich auf diese Doku der TU Dresden und das kann man schon mal loben, dass das so gut geklappt hat. Weiterhin, wenn man noch ein bisschen größer auftreten will, kann man auch sich bei einschlägigen Anbietern einen Matrix-Server hosten lassen, dafür Geld bezahlen. Da habe ich jetzt nur wirklich ganz random mal so drei, die mir eingefallen sind, mal auf die Folie geschrieben. Gibt auch noch ganz viele mehr, seht ihr da unten auf matrix.org. Kann man machen, ist jetzt für Privatpersonen einzeln vielleicht jetzt nicht unbedingt so der Go-To-Weg, aber wenn man ein kleines Unternehmen hat oder irgendein Verein und sich denkt, hier, das können wir uns leisten, wir können uns aber nicht leisten, das ganz selber zu betreiben, dann ist das auch was, was man mal in Betracht ziehen kann. Oder man geht eben all in und sagt, ich hoste mir den Server selber, wenn ich weiß, wie das geht. Da gibt es auch natürlich zig verschiedene Methoden. Ich möchte hinweisen auf dieses eine Projekt, das heißt Matrix Docker Ansible Deploy. Da steht eigentlich schon alles drin. Das ist ein Ansible-Skript, was auf einem Remote-Server Matrix in Docker und Systemd-Services und sowas aufsetzt. Und das ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert ist zu benutzen. Für die, denen das was sagt, das hat auch ein direnv und eine flake, sodass man lokal das alles relativ einfach machen kann, sollte man mit nixflakes arbeiten können. Und die Kirsche auf der Torte ist, da habe ich selber mal so ein Skript gebaut, was noch ein Wrapper-Skript dazu ist, wenn man nämlich mehrere Matrix-Server betreibt, dann kann man die parallel updaten. Ja? Und man muss nicht warten, bis das eine durch ist und dann kommt das nächste und dann zwischendurch muss man dann nochmal irgendwie okay drücken so und dann kann das alles parallel machen. Kann ich nur empfehlen, ist auch eine Flake. Wer NixOS benutzt, weiß, was das heißt. Bei den Emojis ist es übrigens eine Erdbeere und keine Kirsche. Jetzt möchte ich ein paar Hinweise zum Kontoanlegen geben und jetzt kommt hier eine Übung, die ich nicht gut vorbereitet habe. Nee, ich muss nur hier mal die Screenshots mal in den Vordergrund holen. Ich habe nämlich ein paar Screenshots gemacht, um euch mal zu zeigen, wie so ein Anlegen von einem Account vonstatten geht. Also ne, man geht jetzt hier, jetzt habe ich hier trotzdem mal matrix.org gemacht, ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Kommt gleich noch ein anderer Server, aber es gibt nämlich, wir haben mal wieder gerade so eine kleine Umbruchsphase, wo sich verschiedene technische Dinge ändern. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr im Detail drauf ausgehen, aber ich habe jetzt matrix.org gewählt, weil dieser Server hat schon diese neue Methode, wie man sich anmeldet und wie das Account zustande kommt. Und deswegen zeige ich die Screenshots auf matrix.org. Also man wählt sich als erstes ein Username. Da kann man auch noch mal kurz was zu sagen, dass viele Leute Schwierigkeiten haben damit, dass man sich jetzt, dass man nach einem Username gefragt wird, weil bei WhatsApp wird man das nicht, sondern da gibt man einfach irgendwie eine Telefonnummer oder nicht mal, sondern man drückt nur okay, ich weiß gar nicht wirklich genau, wie das funktioniert, aber und dann schreibt man im Zweifelsfall sogar noch irgendwie den echten bürgerlichen Namen dahin oder das holt sich das auch irgendwo aus dem Telefon her. In der Matrix kann man das auch so machen, wenn man möchte. Man kann sich aber auch einen Namen geben, der nicht irgendwie mit dem bürgerlichen Namen in Verbindung steht. Und das ist ein Feature und wertschätzt das, dass man das machen kann. Ne? Gerade in Bezug auf diese Klarnamenpflicht, die man ja vor einer Weile in den Social-Media-Diensten so als Gesprächsthema hatte, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man sich einen Nutzernamen ausdenken muss, denn das sorgt im Zweifelsfall für Anonymität oder mehr Anonymität oder Pseudonymität. Ja, ansonsten ist das jetzt irgendwie nicht sonderlich kompliziert. Man gibt eine E-Mail-Adresse ein. Ich habe das auch deswegen bei mehreren Servern ausprobiert, weil ich der Meinung war, dass es früher nicht unbedingt mandatory ist jetzt das Wort, was in meinem Kopf ist, also dass man nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse angeben musste. Ich glaube, inzwischen muss man das aber schon, weil man jedes Mal immer eine E-Mail bekommt, wo man dann irgendwie so einen Code oder einen Link hat, auf den man drücken muss. Und es ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit man im Zweifelsfall auch auf das wieder zurückgreifen kann. Hier so einen Code, den kriegt man dann per E-Mail und dann gibt man den ein und dann gibt man sich noch einen Display-Namen. Habe ich jetzt auch mal hier einfach irgendwie für einen Screenshot irgendwas gemacht. Und so weiter. So, dann hat man hier eben ein neues Account erzeugt. Und was wollte ich hier erzählen? Weiß ich nicht mehr. Gehen wir mal weiter. Genau, so. Und dann ist man jetzt hier in diesem Element Web, das, was ich vorhin schon kurz angeteasert habe, und hat einen User-Account. So, ne? Das ist jetzt noch, passiert noch nicht viel. Man hat hier auf matrix.org so einen Raum, in dem man schon mal drin ist, wo immer so Ansagen kommen von den Admins. Und das ist bei manchen Servern ist das so, dass man da automatisch irgendwo drin ist, bei manchen nicht. Und man muss jetzt aber erstmal noch ein paar Sachen einstellen. So, ne? Da geht man hier oben auf dieses dahin und dann kommt dieses Menü hier. Das sieht man jetzt hier beim Beamer nicht ganz so gut, weil, naja, es sind eigentlich verschiedene Farben und nicht alles nur so weiß. Man geht auf alle Settings. Sorry, dass das bei mir alles Englisch ist. Und dann kann man hier zum Beispiel sehen, dass man den Nutzernamen auch noch ändern kann. Und dann muss man auf jeden Fall erstmal auf Notifications gehen. Und dann haben wir hier ein Feature, das ich auf jeden Fall den allen auch ans Herz lege, die mal testen wollen, mal für so ein, zwei, vielleicht drei Leute dieses Account benutzen, aber jetzt noch nicht gleich all in gehen und alle anderen Chat-Messenger wegschmeißen. Und dementsprechend möglicherweise auch nicht jeden Tag da die Nase drin haben und deswegen vielleicht auch nicht jeden Tag mitbekommen, wenn sie eine Nachricht bekommen. Und deswegen ist es ein sehr gutes Feature, dass man sich in dem im Zweifel auch per E-Mail benachrichtigen lassen kann, dass man eine Nachricht in der Matrix bekommen hat. Wenn man das irgendwann anfängt, regelmäßig zu benutzen, dann kann man das auch wieder ausschalten, weil ansonsten nervt es, wenn man ständig 30, 40 E-Mails am Tag bekommt. Aber für den Anfang ist das was ich auf jeden Fall empfehlen kann, um das einzurichten. So, hier unten ist auch so ein kleiner Punkt, den habe nicht ich dahin gemacht, der ist tatsächlich in der UI so drin und das ist, finde ich, ein bisschen ungeschickt so vom User-Interface-Design, aber zu den Schwierigkeiten komme ich nachher noch kurz. Ich möchte auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit dahin leiten, denn dieser Punkt sagt, hier ist was zu tun. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, was viele vergessen oder, ja, ist mir egal, erstmal weggedrückt machen und dann im halben Jahr haben sie ein neues Telefon und haben alles vergessen, was sie da eingetragen haben und dann ist ihr Nutzeraccount weg, weil sie nicht mehr rankommen. Ganz wichtig ist, dass man hier diesen Recovery Key anlegt und nicht nur anlegt, sondern ihn dann auch, also so ungefähr sieht es aus, wenn man da drauf gedrückt hat und dann hat man hier irgendwie so eine Zeichenkette, die kann man kopieren und sich irgendwo in eine Datei speichern, man kann einen Screenshot machen. Macht das auf jeden Fall, tut diese Datei irgendwo hin, wo ihr wisst, wo sie ist, wo ihr sie wiederfindet, auf irgendeinen USB-Stick, auf irgendeinen anderen Computer, auf jeden Fall nicht nur auf dem Telefon, was ihr dann verliert. Weil mit diesem Key kommt ihr an euer Nutzeraccount nicht mehr ran, also ihr braucht nicht nur das eine Passwort, was ihr am Anfang euch ausgedacht habt, damit kommt ihr in das Account rein, aber mit diesem Key könnt ihr die verschlüsselten Nachrichten, die ihr geschrieben und bekommen habt, dann hinterher auch wieder entschlüsseln und immer noch lesen. Und das ist sehr wichtig für eure User Experience. Deswegen lasst das auf gar keinen Fall weg, macht das. Das ist nervig irgendwie. Man braucht zwei Passwörter. Das sagt einem auch, dass man nicht das gleiche Passwort für beide Sachen benutzen darf. Ne? Man braucht wirklich zwei verschiedene irgendwie. Ne? Das eine ist halt automatisch generiert, damit man das nicht mehr sich selber ausdenken muss. Aber es ist irgendwie notwendig. Leider immer noch. Es gibt auch so Bestrebungen in der Matrix-Community, die Invisible Crypto sich nennt und versucht genau diesen Firlefanz irgendwie so ein bisschen so weg zu abstrahieren, dass man als normaler User damit nichts mehr zu tun hat, so wie das übrigens bei Signal und bei WhatsApp und so weiter auch ist. So, so wird es irgendwann in der Matrix hoffentlich auch werden. Aktuell ist es halt noch so, dass man sich um diesen Meta-Krempel kümmern muss. Und deswegen sage ich das jetzt hier an, weil es eben so wichtig ist und mir schon so oft passiert ist, dass Leute nicht mehr im Matrix-Account antworten, weil sie sagen, ja, ich kann es nicht mehr lesen, ich habe die Zugangsdaten nicht mehr und ich weiß gar nicht mehr, wie mein Zugang ist und wo und so weiter. Und naja, darum sei darauf nochmal eingegangen. Genau, so jetzt habe ich hier nochmal bei einem anderen Server, nämlich bei ends.net, der ganz oben in der Liste war, auch nochmal einen Test-Account angelegt, um zu zeigen, dass es da eben ein bisschen anders funktioniert, dass man da nicht diesen sechsstelligen Code hat, sondern dass man da einfach nur eine E-Mail bekommt, in dem Link klickt man drauf, dann ist man hier drin und dann war es das auch schon. Das ist aber der klassische Weg, der irgendwann abgeschafft wird und dieser neumodische Weg mit dem sechsstelligen Code, der ist ein bisschen moderner, da kann man dann auch irgendwie so mit QR-Codes scannen, um ein weiteres Gerät anzumelden, aber das sind Details, genau, so wenn man bei ends.net ist, dann hat man auf jeden Fall per Default erstmal einen schwarzen Hintergrund, da geht man dann in die Settings und stellt erstmal das System-Theme ein, damit man Light-Mode und Dark-Mode haben kann, je nachdem, wie man das im ganzen System haben will. Der Rest ist eigentlich ähnlich, auch hier ist wieder dieser rote Nupsi da zu sehen, das heißt, hier musst du unbedingt noch diesen Security-Key anlegen und wegspeichern, ganz wichtig. Und genau, so und dann möchte man sich ja auch vielleicht noch mit dem Telefon verbinden und nicht nur mit diesem Desktop-Gerät oder Programm. Und da klickt man dann da unten oder tappt dann da unten auf dieses Ich habe schon einen Account und dann, jetzt fehlt hier ein Screenshot. Genau, dann kriegt man in dem anderen so ein Pop-up mit hier, da hat sich jemand anders angemeldet. Warst du das? Ja, nein. Sandro ist auch in meinen Slides, wie ich gerade sehe. Und dann kann man halt eben diese verschiedenen Sessions, die man hat, das sind ja zwei verschiedene Sessions, einmal auf dem Laptop, einmal auf dem Telefon, miteinander verknüpfen, sodass man sich selbst sicher sein kann, dass die beiden Geräte zu dem gleichen Account gehören, dass man dem vertraut, was da passiert. Und wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Kryptotheorie. Das wird irgendwann mal einfacher. Aktuell ist es noch so und deswegen muss ich das ansagen, dass man darauf achtet und nicht diese ganzen Pop-ups auch einfach wegdrückt, weil dann funktioniert halt irgendwas nicht und dann kommt Frust auf und dann benutzt man es nicht, obwohl man es eigentlich benutzen möchte. Genau, so jetzt würde man dann hier auf dem Telefon sehen, aha, hier möchte jemand diese Session verifizieren und dann merkt es auch gleich, dass ich habe eine Kamera, ich werde jetzt mal die Kamera einschalten und halte mich doch mal auf den QR-Code, der auf dem anderen Device angezeigt wird. Das klappt dann und dann ist man direkt verifiziert so. Ne? Hier ist der Screenshot mit dem gescannten QR-Code. Wenn das nicht klappt, weil man zum Beispiel keine Kamera auf dem Gerät hat, dann gibt es auch noch eine andere Methode und die finde ich sehr schön, die gibt es schon die ganze Zeit. Da werden nämlich dann aus allen diesen UTF-8-Emojis random welche ausgewählt und die werden auf beiden Seiten angezeigt und dann kann man sich die gegenseitig vorlesen. Das funktioniert nicht nur mit dem eigenen Account, sondern auch mit anderen Menschen, die man verifizieren kann und das ist immer ein großer Spaß, wenn man die Emojis sich gegenseitig vorliest und dann hat man eine verifizierte Verbindung. Und wenn das alles irgendwann geklappt hat, dann hat man hier so eine Liste von verschiedenen Sessions, die man alle betrachtet. Ich habe mehrere verschiedene Computer und überall mich in meinen Matrix-Account eingeloggt. Und so sieht das dann aus. Wenn irgendwo eine Session nicht verifiziert ist, dann ist hier kein so ein grüner Haken, sondern so ein großes rotes Warnhinweis-Balkenkonstrukt. Das heißt, da muss man dann diese einzelne Session entweder nochmal verifizieren mit einer der Methoden, die ich gezeigt habe, oder die Methode im Zweifelsfall vielleicht sogar löschen, weil sie von einem Gerät kommt, was man schon seit einem halben Jahr nicht mehr benutzt hat. Genau, das war, glaube ich, alles dazu. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück zu den Slides. Ja, Kommen wir dazu, dass es auch Kritik gibt. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf alle Kritik eingehen, die es so gibt. Ich weiß, es gibt welche. Es ist nicht alles super, aber es wird immer besser, habe ich darauf geschrieben. Denn natürlich sind sich die Leute, die diese Software entwickeln, das sind ja jetzt nicht nur die Matrix Foundation, beziehungsweise eigentlich, um genau zu sein, ist es nicht mal die Matrix Foundation, sondern Menschen und Unternehmen, die Mitglied in der Matrix Foundation sind und aber außerdem auch noch Unternehmen haben. Und meistens ist es so, dass diese Unternehmen dann diese kleinen Programme und auch die Serverprogramme entwickeln mit unterschiedlichen Motivationen und dann aber eben der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und wir können die dann benutzen. So. Problem ist nur, dass diese Matrix Foundation halt wirklich das Geld fehlt. Weil es sind eben keine Tech-Bro-Milliardäre, die dahinter stehen, sondern Leute, die sich irgendwann gesagt haben, hier, das ist alles Mist, wir müssen das mal irgendwie besser machen, also machen wir das jetzt einfach. Und wir meinen das so ernst, dass wir sogar ein Unternehmen gründen und anbieten, dass andere Unternehmen bei uns Dienste einkaufen können, wie zum Beispiel das Hosten eines Matrix-Servers und uns dafür Geld geben und wir dafür Leute bezahlen, die machen, dass es besser wird. Und das klappt aber nicht so gut, weil die allermeisten sagen, ja, danke für die kostenlose Software, wir benutzen die jetzt und Geld geben wir euch dafür aber nicht. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Ich möchte da jetzt nicht auf jeden einzelnen User den Fokus drauf lenken, sondern eher wirklich auf Unternehmen, die das zum Einsatz bringen und vielleicht sogar staatliche Behörden. Denn die TU Dresden zum Beispiel hostet ja einen Matrix-Server. Aber ich will jetzt auch nicht der TU Dresden irgendwie aufheißen, dass sie jetzt irgendwie der Matrix Foundation Geld spenden sollte, aber das Land Sachsen könnte das schon machen, finde ich. Aber man kann auch als individueller Mensch Mitglied werden und da kostet irgendwie der jährliche Mitgliedsbeitrag, glaube ich, 50 €. Davon wird man nicht arm. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass da jetzt jemand den Jahreslohn damit verdienen kann, das besser zu machen. Deswegen ist es eher so ein symbolischer Wert. Ist billiger als die Mitgliedschaft im Chaos Computer Club. Und es ist auf jeden Fall eine politische Sache. Und ich finde, das sollte es auch sein. Und man sollte sich das bewusst machen. Das ganze Thema ist politisch. Das habe ich am Anfang ja erklärt. Wir sind politisch und wir sollten es auch sein. Und wenn wir alle irgendwie gegen Faschismus sind und gegen Klimawandel, dann sollten wir auch gegen Tech-Autoritarismus sein. Denn Tech-Autoritarismus ist was, was zu Faschismus führt und was zum Klimawandel führt. Und deswegen das Schlagwort Dezentralisierung gegen Tech-Autoritarismus hier noch auf der Folie. Kurz noch zur Zukunft. Ich habe eben ja schon diese zwei verschiedenen Anmeldearten kurz beschrieben. Um was es da geht, ist der Matrix Authentication Service. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Technologie, die mal in dem Matrix-Protokoll drin war, dann aber aus guten Gründen wieder rausgeholt wurde, weil das Matrix-Protokoll ja ein Chat-Protokoll und kein Authentifizierungsprotokoll sein soll. Und Authentifizierungsprotokolle gibt es gute, schon längst etablierte, wie zum Beispiel OpenID Connect. Und deswegen haben die bei der Matrix Foundation beschlossen, dass sie den eigenen Authentifizierungsalgorithmus komplett rausholen aus dem Matrix-Protokoll und stattdessen OIDC benutzen. Und das ist das, warum ich den matrix.org-Server gewählt habe, weil da ist das schon angeschaltet und bei dem ENVS.net ist es eben noch das alte konventionelle. Wird früher oder später dann halt hoffentlich bei den anderen Servern, die so frei zur Verfügung stehen, irgendwann auch sein. Als nächsten Punkt habe ich hier Sliding Sync auf der Liste. Das ist eine Technologie, die auch in Arbeit ist, um zu machen, dass die Anzeige in der App schneller wird, weil nicht immer alles geladen wird, was in diesem Chatraum passiert ist, sondern nur das, was man sieht. Und dann Stück für Stück im Nachgang immer mehr nachgeladen wird, sodass sich die App snappy anfühlt und eben nur das aus dem Internet geladen werden muss, was unbedingt gerade in dem Moment benötigt wird. Ist teilweise schon irgendwie so developermäßig angeschaltet bei manchen oder man kann sich das anschalten, wenn man möchte. Aber wenn ihr jetzt irgendwie hergeht und sagt, ja, hier die App, die ist mir irgendwie ein bisschen zu langsam, finde ich doof, mein WhatsApp ist viel schneller, sage ich euch, weinet nicht, das wird besser werden. Es wird dran gearbeitet. So. Und als letzter Punkt noch Message Layer Security. Das ist so eine Initiative, die war in dem letzten Talk, hat sie das gesagt, weiß ich gar nicht, wo es um den Digital Markets Act ging, ging es darum, dass die großen Chat-Anbieter interoperabel werden sollen. Also dass jetzt zum Beispiel WhatsApp mit Signal irgendwie sich verbinden kann, dass man von dem einen zum anderen schreiben kann und dass Signal das zum Beispiel gar nicht mitmachen will und WhatsApp auch so gesagt hat, naja, ja, wir gucken uns das mal an. Und währenddessen ist die Matrix Foundation schon zusammen mit der EU-Kommission und sitzt am Tisch und überlegt sich, wie kann man das am besten machen, dass es auch funktioniert. Und übrigens, wir haben hier schon mal ein Protokoll, mit dem man das auch umsetzen könnte, nämlich das Matrix-Protokoll. Und das finde ich ist eine gute Sache, weil die dann nicht so rummauern, sondern proaktiv sagen, jawohl, wir haben das Problem erkannt und wir sind bereit dazu, unser Protokoll noch zu erweitern, um eben genau diese Schnittstellen zu bieten zu anderen Chat-Systemen, und dort zukunftsträchtig und privatsphäreorientiert mit Verschlüsselungsmethoden, die alle zwar gut sind, aber eben noch erweitert werden müssen oder halt irgendwie besser gemacht werden müssen, dass das so funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Ausblick in die Zukunft, dass die Matrix Foundation da nicht mauert, sondern proaktiv mitmacht, um es besser zu machen. So, ganz am Ende habe ich noch einen Hinweis, wem das jetzt alles ein bisschen zu schnell ging, zu viel war oder sonstigen Gesprächsbedarf hat. Es wird einen Stammtisch geben, einen Matrix-Stammtisch in Dresden. Da kann man hinkommen. Das erste Mal findet es in diesem Rahmen am 21. Oktober um 19 Uhr statt in der Row 7, Rotenburger Straße 7, mit Dank an die Neustadt-Piraten, die uns diesen Ort zur Verfügung stellen. Wir werden in Zukunft das, je nachdem wie es anklingt, auch mal rotieren, in anderen Orten machen. Wo das dann stattfinden wird, kann man bei den Datenpunks Dresden auf der Webseite lesen. Und sollte man schon es geschafft haben, in der Matrix zu sein, dann kann man auch in den Matrix-Raum, Matrix-Stammtisch auf dresden.network kommen und dort dann mit uns fachsimpeln oder sich daran beteiligen, zu erörtern, wann denn der nächste Stammtisch sein wird. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen, die ich euch beantworten kann.
Ja, ich glaube, du hast gnadenlos überzogen, damit es nicht so viele kritische Fragen gibt, oder?
Nö,
ach so. Du hast 2 Minuten
für Fragen. Na, dann mir leid, aber wir können uns gerne im Hof noch weiter dann unterhalten.
Ich habe jetzt Daniel als erstes.
Oder beim Stammtisch.
Ja, XMPP als XMPP-Developer hier, also als kurzer Disclaimer. 80% des Codes und der Spec kommen gerade von einer Firma, was im Positiven dafür sorgt, dass das alles relativ schön und einheitlich ist. Welche Überlebenschancen rechnest du dem Ökosystem zu, wenn diese Firma pleite geht und oder an Kryptomilliardär verkauft wird?
Eine sehr geringe. Deswegen ja mein Hinweis darauf, dass der Matrix Foundation dringend mehr Geld zugeschoben werden muss, damit das Ökosystem stabil bleibt und zukunftsorientiert wird. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht die Leute hier im Saal, sondern damit meine ich eher die Regierungen in der Europäischen Union, die doch mal sich überlegen sollen, ob wir eine privatwirtschaftlich orientierte Chat-Infrastruktur oder Kommunikationsinfrastruktur im Allgemeinen haben wollen oder ob wir die Infrastruktur vielleicht lieber in der öffentlichen Hand haben wollen und dementsprechend auch finanzieren müssen. Und so sieht das übrigens auch Matthew Hoxton und der Rest der Matrix Foundation und die lassen keine Gelegenheit aus, um das auch anzusagen bei den üblichen Konsortien und Gremien und es dauert lange, es geht langsam, aber es sind jetzt auch schon, sagen wir mal, so ein paar kleine Lichtpunkte zu sehen. Also die Gematik ist zum Beispiel Mitglied, die französische Regierung ist da Mitglied und finanziert Teile. Die Bundeswehr ist dabei, wie man das jetzt finden will, sei mal dahingestellt. Aber es sind schon ein paar große Player dabei, die eben dort Geld einwerfen, aber es reicht noch lange nicht. Und deswegen wie gesagt, der Appell, es ist dringend nötig, dass da mehr Geld reinfinanziert wird. Technisch ist die Sache klar, das ist aber ein politisches Thema.
Dann danke ich dir für den Talk.
Sehr gern.
Die Fragen, die kannst du, glaube ich, gleich hier im Saal beantworten. Du musst einfach noch ein bisschen hier bleiben.
Machen wir auf jeden Fall. Ansonsten zum Matrix-Stammtisch bitte gerne kommen.
Genau. Bin auch da, wird schön. Dann nochmal Applaus für Magnesium.
Dankeschön.